Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Und das sind unsere Themen. Tote in Syrien. Das Regime setzt trotz Reformversprechen weiter auf Gewalt. Zerstörte Träume und ein wenig Hoffnung. Wir ziehen Bilanz 4 Wochen nach der Dreifachkatastrophe in Japan. Fragen nach der Lage der Obdachlosen und der Lehren aus Fukushima. Dann gemeinsame Sicherheit. Die Kantone Jura und Neuenburg wollen ihre Polizeikorps fusionieren. Und schließlich... ein Geburtstagsständchen für die Lady des Punk. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Und jetzt Ursula Vogler mit den Nachrichten.
In Syrien sind Sicherheitskräfte offenbar gegen tausende Demonstranten vorgegangen. In Daraa, im Süden des Landes, wurden nach Berichten von Ärzten mindestens 15 Menschen getötet, Dutzende wurden verletzt. Nach Angaben der offiziellen Nachrichtenagentur Sana sind in Daraa auch ein Polizist und ein Sanitäter getötet worden. In mehreren Städten hatten sich Regierungsgegner nach dem Freitagsgebet versammelt und mehr Demokratie gefordert. Auch bei Protesten in einem Vorort der syrischen Hauptstadt Damaskus seien Schüsse gefallen, berichten Regierungsgegner. In Jemen haben nach den Freitagsgebeten erneut Hunderttausende gegen die Regierung protestiert. Dabei kam es ebenfalls zu schweren Auseinandersetzungen mit der Polizei. Mindestens 2 Menschen wurden Ärzten zufolge getötet, Dutzende wurden verletzt. Die Demonstranten forderten den Rücktritt von Präsident Saleh und demokratische Reformen. Italien und Frankreich wollen den Flüchtlingsstrom aus Tunesien eindämmen, wie die Innenminister beider Staaten bekannt gaben. Vor der tunesischen Küste sollen Schiffe patrouillieren und Flüchtlinge an der Reise in Richtung Italien behindern. Laut Angaben der italienischen Behörden sind seit Beginn der Unruhen in Nordafrika rund 22.000, vor allem tunesische Flüchtlinge, auf der italienischen Insel Lampedusa eingetroffen. Im Gazastreifen sind nach Medienberichten bei israelischen Luftangriffen 2 Mitglieder der palästinensischen Hamas und 3 Zivilisten getötet worden. Palästinensische Extremisten hatten zuvor nach israelischen Angaben mindestens 15 Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert, dabei sei Sachschaden entstanden. Bereits gestern waren bei einem israelischen Bombenangriff auf den Gazastreifen 5 Palästinenser getötet worden, nachdem radikale Palästinenser eine Rakete auf einen Schulbus im Süden Israels abgefeuert hatten. Der Ölpreis steigt weiter. Ein Fass der Sorte Brent kostet heute mehr als 124 Dollar. Damit ist der Ölpreis innerhalb eines Jahres um 40% gestiegen. Dies ist der höchste Stand seit August 2008. Die Ölhändler zahlen wegen der unsicheren Lage im arabischen Raum mehr fürs Öl. Einen Monat nach Beginn der Atomkatastrophe in Japan lockert die Regierung das Verkaufsverbot für Lebensmittel, die in der Umgebung des AKWs Fukushima produziert wurden. Die Regierung will zudem abklären, ob Bauern in der Region damit beginnen können, Reis anzupflanzen. Inzwischen ist die Schweizer Botschaft in Japan von Osaka nach Tokio zurückverlegt worden. Die allgemeine Situation habe sich verbessert, erklärt das Außendepartement in Bern. Portugal kann damit rechnen, dass die Hilfsmilliarden von der EU und dem Internationalen Währungsfonds schon bald fließen. Das Hilfspaket sollte Mitte Mai geschnürt werden, hieß es beim EU-Finanzministertreffen in Ungarn. Währungskommissar Rehn rechnet mit etwa 80 Milliarden Euro. Die Hilfe ist aber an Bedingungen geknüpft. Portugal muss ein rigoroses Sparprogramm vorlegen. Zudem wird das Land aufgefordert, Staatsbesitz zu verkaufen. Die beiden Westschweizer Kantone Neuenburg und Jura wollen ihre Kantonspolizeien zusammenlegen. Die Fusion soll bis im Jahr 2015 erfolgen, wie die Verantwortlichen bekannt gaben. Mit der Zusammenlegung soll die Polizei effizienter werden und die Kantone sollen Geld sparen. Italien hat diskriminierende Maßnahmen gegen Schweizer Firmen aufgehoben. Dies teilte das Staatssekretariat für Wirtschaft, das SECO, in Bern mit. Italien hatte im letzten Sommer bei öffentlichen Ausschreibungen eine Bewilligungspflicht für Schweizer Firmen eingeführt. Zur Begründung hieß es, die Schweiz sei nach wie vor ein Steuerparadies. Die EU-Kommission leitete darauf ein Verfahren gegen Italien ein, wegen Verletzung des freien Handels. Die Finanzkommission des Nationalrats will die Abstimmung zur Unternehmenssteuerreform genauer untersuchen lassen durch die Geschäftsprüfungskommission. Es geht um die Frage, warum der Bundesrat die Stimmberechtigten im Vorfeld der Abstimmung nicht korrekt informierte über die finanziellen Folgen. Bund, Kantone und Gemeinde könnten nämlich bis zu 6 Milliarden Franken weniger einnehmen, wegen der Unternehmenssteuerreform. Das hatte Finanzministerin Wittmer-Schlumpf Mitte März mitgeteilt. In der Schweiz ist die Arbeitslosenquote im März von 3,6 auf 3,4% gesunken. Als arbeitslos eingeschrieben sind 135.000 Personen. Gegenüber dem März vor einem Jahr ging die Arbeitslosigkeit um 19% zurück, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft meldet. Noch nie seit Messbeginn war es in der Schweiz im April so heiß wie heute in Lugano. Dort wurde am frühen Nachmittag die 30-Grad-Marke überschritten. Wegen der seit Wochen andauernden Trockenheit besteht in weiten Teilen der Schweiz Waldbrandgefahr. Im ganzen Tessin ist es verboten, im Freien Feuer zu entfachen. In Graubünden gilt ein Feuerverbot in Wäldern. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.458 Punkten, minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.404 Punkten, ebenfalls minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 31,42 gehandelt, der Dollar zu 91,03. Das Wetter. Morgen Samstag ist es in der ganzen Schweiz sonnig. Die Temperatur erreicht im Norden mit Bise etwa 22 Grad, im Süden mit Nordföhn 30 Grad. Am Sonntag bleibt es sonnig bei 22 Grad im Norden und 25 Grad im Süden.
Leben nach dem GAU, der steinige Weg zu ein wenig Alltag im Katastrophengebiet von Japan. Menschen zweiter Klasse. Doch nun soll sich die Lage der Roma in der EU endlich verbessern. Aus zwei mach eins. Der Jura Neuenburg wollen sparen und ihre Polizeikorps zusammenlegen. Phönix aus der Asche. Nach dem Vulkanausbruch und der Finanzkrise sucht Island den Neubeginn. Dann
I think the greatest human rights violation that persists in the world is a violation of women's rights.
Die Unterdrückung der Frauen sei die größte Menschenrechtsverletzung der Welt. Das sagt Jimmy Carter. Unser Korrespondent hat den früheren US-Präsidenten getroffen. Und schließlich rote Haare und freche Sprüche. Die Punk-Designerin Vivienne Westwood wird 70. Echo der Zeit. Eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Mehr dazu auf unserer Website echo.drs.ch. Zuerst aber zu Syrien. Der Tag der Freitagsgebete ist in vielen arabischen Staaten wieder zum Tag der Gewalt geworden, auch in Syrien. Dort gingen in mehreren Städten Menschen auf die Straße und die Sicherheitskräfte versuchten, sie mit scharfer Munition am Protestieren zu hindern. Mindestens 15 Demonstranten wurden getötet. Ich bin nun verbunden mit unserer Nahost-Korrespondentin Irin Meyer. Wer ist heute denn in Syrien vor allem auf die Straße gegangen?
Das Regime erlaubt nach wie vor keine unabhängige Berichterstattung. Man weiß also nicht genau, was in den Städten Syriens genau passiert, auch nicht, wer die Demonstranten im Einzelnen sind. Klar ist aber, dass das Zentrum des Protests weiterhin Daraa ist, jene Stadt, in der es vor Wochen begonnen hat, und dass das Regime wild entschlossen scheint, den Protest in Daraa mit aller Gewalt niederzuschlagen. In anderen Ortschaften ist das Bild heute unterschiedlich. In den Vororten von Damaskus sei es ebenfalls zu Gewalt gekommen, heißt es. Aber zum Beispiel in Douma, ebenfalls einer Vorstadt Damaskus, wo letzte Woche mehrere Menschen getötet wurden, soll es friedlich geblieben sein. Offenbar hat das Regime in Douma eine Art Vermittlungsversuch unternommen, um die Wut der Leute einzudämmen.
Präsident Assad hat in den letzten Tagen ja verschiedene Reformen angekündigt. Wieso erreicht er damit so wenig? Wieso stoppt das die Protestbewegung nicht?
Weil diese Reformen eben nicht genug sind, weil sie auch nicht tief genug gehen. Die Zugeständnisse von Assad erscheinen vielen Leuten mehr als Reformhäppchen, als dass sie nach einem entschlossenen Wandel in die Demokratie aussehen. Wenn wir zurückschauen in den letzten Tagen, Präsident Assad versucht jetzt, jede einzelne konfessionelle oder ethnische Gruppe anzusprechen und zu besänftigen. Er ist auf die Islamisten zugegangen, erlaubt den Lehrerinnen zum Beispiel wieder im Kopftuch zu unterrichten, oder er hat ein Casino geschlossen, weil das für die konservativen Kräfte Sünde ist, Haram. Dann hat er gestern den Kurden ein Zugeständnis gemacht. Er hat den staatenlosen Kurden im Nordosten die syrische Staatsbürgerschaft versprochen, die ihnen 1962 aberkannt wurde. Das Regime bezeichnete damals die Kurden als illegale Einwanderer aus der Türkei. Der Schritt wird begrüßt, aber die Kurden sagen, die syrische Staatsbürgerschaft sei ihr Recht und kein Geschenk des Regimes, und sie wollten weiter demonstrieren für eine Demokratie in Syrien. Und diese Haltung haben eben viele Demonstranten.
Bisher hieß es ja immer, Präsident Assad sei im Grunde genommen eben doch sehr beliebt, und jetzt macht er Konzessionen. Trotzdem sieht es ja ganz so aus, als ob er doch noch ernsthaft in Bedrängnis kommen könnte.
Also wenn man die Gewalt sieht, die das Regime anwendet, muss man davon ausgehen, dass Assad selber die Proteste als Bedrohung empfindet, und dies wohl zu Recht. Er taktiert jetzt mit der Doppelstrategie Repression und ein wenig Reformen. Er nutzt auch seine relative Popularität, die Sie eben angesprochen haben, in den Dörfern rücksichtslos aus. Ich habe heute von Syrern direkt gehört, dass in den Dörfern die Pro-Regime-Demonstrationen zum täglichen Programm nun gehören. Wer da nicht hingehe, habe Repressalien zu befürchten. Und das wirkt gerade auf dem Land schon noch. Aber in Städten wie Daraa wirkt es eben nicht mehr. Die Demonstranten dort sind jetzt schon sehr, sehr hartnäckig.
Vielen Dank, Irene Meyer. Zuerst bebte die Erde, dann kam die Flut und schließlich brannte es in den Reaktoren von Fukushima. Genau 4 Wochen ist das her, und in Japan ist nichts mehr, wie es war. Grund für uns, etwas näher hinzusehen, nachzufragen, wie es den Opfern geht und wie der folgenschwere Schicksalsschlag die japanische Gesellschaft verändert hat. Ich habe darüber mit Martin Fritz gesprochen. Er lebt seit Jahren in Tokio. Zuerst fragte ich ihn nach den jüngsten Erschütterungen, den starken Nachbeben gestern Abend und den Wetterprognosen, die fürs Wochenende Wind voraussagen, der von Fukushima Richtung Tokio wehen soll. Martin Fritz, macht das der Bevölkerung wieder Angst?
Also sicherlich für die Menschen im Nordosten, in den Katastrophengebieten, war das gestern natürlich ein schwerer Schock, dass sie sozusagen die Erlebnisse von vor 4 Wochen noch einmal erleben mussten. Wieder ging der Strom aus, wieder kam es in einigen Vierteln zu Bränden, wieder gab es eine Tsunami-Warnung. Das hat natürlich das alte Trauma belebt, und viele wünschen sich nichts mehr, als dass diese Nachbeben aufhören, auch die Wahrscheinlichkeit eines neuen, sehr starken Bebens abnimmt und man endlich wieder zur Normalität zurückkehrt.
Wie ist denn die Lage generell all jener Zehntausender, die alles verloren haben?
Ja, das bringt alles schon auf den Punkt. Diese Leute haben tatsächlich alles verloren. Da gibt es den Fischer, der sein Boot nicht mehr finden kann, aber den Kredit noch abbezahlen muss. Da gibt es den Arzt, der seine medizinischen Geräte und seine Patientenunterlagen nicht mehr findet. Den Ingenieur, dessen Computer durch das Tsunami-Wasser zerstört wurde, und jetzt sind alle seine Daten weg. Und vor allen Dingen die vielen alten Leute, die nicht mehr die Kraft haben, neu anzufangen. Diese Generation, die Japan aus der Asche des Zweiten Weltkriegs aufgebaut hat und nun kurz vor ihrem Lebensende alles wieder verloren hat, damit muss man natürlich erst einmal fertig werden. Trotzdem hört man wenig Klagen. Man wünscht sich eben einfach nur die Normalität zurück, dass alles wieder ein bisschen wird wie vorher.
Es gab am Anfang ja große Probleme, überhaupt zu diesen Leuten, zu den Verschütteten hinzukommen. Die Infrastruktur war kaputt, die Straßen, es fehlte an Trinkwasser, an Medikamenten. Sind die Leute damit zumindest jetzt wieder versorgt?
Ja, also diese Grundbedürfnisse sind im Prinzip jetzt viel, viel besser versorgt. Also die meisten Tankstellen haben wieder aufgemacht, die Autobahnen sind frei, und in den letzten Tagen waren etwa 1000 Baumaschinen, Schwermaschinen unterwegs auf dieser Autobahn in das Katastrophengebiet. Ein schweres Gerät, das dabei helfen soll, den Schutt und die Abfallberge in den Tsunami-Gebieten aufzuräumen. In vielen Orten sind da bis jetzt die Helfer nur mit der Hand zugange oder mit einer Schubkarre. Also mit dieser Riesenaktion will man jetzt das Ganze beschleunigen.
Sie haben vorhin erzählt von Leuten, die keine Arbeit mehr haben. Die Regierung hat nun einen Notbeschäftigungsplan verabschiedet. Betriebe, die Erdbebenopfer beschäftigen, werden finanziell unterstützt. Wird das funktionieren?
Ich denke schon, dass das ein sehr wichtiges Signal von der Regierung ist. Natürlich greift dieses Programm nicht, man ist noch im Stadium der Planung. Aber all die Menschen, die eben nichts mehr haben, wenn sie die Aussicht bekommen auf eine Beschäftigung, das ist sicherlich psychologisch sehr wichtig, denn die werden sicherlich auf Jahre auf solche staatlich subventionierten Arbeitsplätze angewiesen sein. Aber das ist auch der einzige Weg, um den Wiederaufbau psychologisch zu schaffen. In den Gemeinden bilden sich jetzt auch Schiedskommissionen, die beurteilen sollen, wie viel der Einzelne verloren hat. Und dann werden staatliche Entschädigungen und Spenden danach verteilt. Es wird Steuernachlässe geben, damit man die Tsunamischäden von seinem Einkommen abziehen kann. Und die Bank von Japan hat ja gestern angekündigt, sehr billige Kredite für den Wiederaufbau über die Banken im Nordosten anzubieten.
Ist denn geplant, wirklich diese zerstörten Küstenstreifen wieder aufzubauen? Und kann man das überhaupt dort zum Beispiel, wo die Verstrahlung stark ist in den Böden?
Die 20-Kilometer-Zone um die Atommeile Fukushima ist sicherlich ein Sonderfall, weil wir da einfach nicht wissen, was da in den nächsten Monaten draus wird. Wenn sich jetzt die Radioaktivität kontrollieren lässt, der Austritt kontrollieren lässt in Fukushima, dann kann man vielleicht überlegen, dass diese Zone sich irgendwie entseuchen lässt und dann später nutzen lässt. Es kann aber auch sein, dass es eine Tschernobyl-Lösung gibt und dass man sie nie wieder betreten darf. Und dann müssen natürlich auch diese etwa 80.000 Menschen irgendwie versorgt und entschädigt werden. Die haben auch schon jetzt die Zusage bekommen von TEPCO, dass sie erstmal jeder 1 Million Yen bekommen. Das sind also etwa knapp 10.000 Schweizer Franken.
Japan ist ja ein reiches Land. Trotzdem schätzt man den Schaden auf bis zu 300 Milliarden Dollar. Wie wird sich das auf die japanische Wirtschaft auswirken?
Der Schaden als solcher ist, glaube ich, nicht so dramatisch. Das kann sich der japanische Staat durchaus leisten. Die Japaner sind zwar sehr hoch verschuldet, aber sie sind auch gleichzeitig sehr reich. Sie haben wesentlich mehr Vermögen auf der hohen Kante liegen als Schulden. Aber die Wirtschaft als solche ist natürlich getroffen. Die Regierung hat heute gesagt, sie schätzt die Lage als schlimm ein. Die Bank von Japan rechnet mit Industrieproduktion und Konsum auf niedrigem Niveau. Man kann das nicht mit dem Lehman-Schock vor 2 Jahren vergleichen. Damals ging die Produktion um 40% zurück. Diesmal gibt es Schätzungen von 10%.
Die friedliche Nutzung der Atomkraft war in Japan breit abgestützt. Es waren auch neue AKWs geplant. Ist das noch aktuell?
Die großen Energieversorger haben alle gesagt, ja, wir legen erstmal unsere Pläne für neue Atomkraftwerke auf Eis und wir wollen auch zusehen, dass die bestehenden Atomkraftwerke tsunamisicher gemacht werden, soweit sie das nicht schon sind. Also das Ganze ist so ein bisschen eingefroren. Die meisten Leute hier gehen davon aus, dass so ein ähnlicher Effekt eintreten wird wie nach Tschernobyl in Europa, dass nämlich in vielen Ländern keine Atomkraftwerke mehr gebaut werden und das, denke ich, wird auch in Japan passieren.
Die Katastrophe hat die Japaner ja auch zusammengeschweißt. Also man hat auch den Kaiser gesehen, der höchstpersönlich zu den Erdbebenopfern gegangen ist. Haben Sie den Eindruck, dass es da wirklich eine Situation auch geben wird vor Fukushima und nach Fukushima, die ganz anders ist?
Diese Atmosphäre des Zusammenrückens, die ist schon zu spüren. Ich nenne mal als ein Beispiel die Fluglinie All Nippon Airways, ANA. Auf deren Flugzeugen steht jetzt ein Spruch, da steht auf Japanisch Kokoro Hitotsu ni Gambaro Nippon. Also wenn man das auf Deutsch übersetzen würde, heißt das in etwa im Herzen vereint, geh vorwärts Japan. Und das ist vielleicht die trotzige Haltung hier gegen alle Beben und Atomängste.
Das war Martin Fritz, erlebt als freier Journalist in Tokio. Eine Polizei für 2 Kantone. Dieses Projekt ist einzigartig in der Schweiz. Anpacken wollen es die Westschweizer Kantone Jura und Neuenburg. Von der Fusion der Polizeikorps versprechen sich die beiden Polizeidirektoren weniger Bürokratie und mehr Spielraum bei den Spezialeinheiten. Dadurch könnten mehr Polizisten auf der Straße eingesetzt werden, dort, wo sie heute fehlen. Nur das Projekt löst bei aller Begeisterung auch Skepsis aus. Patrick Mühlhauser.
Die Schweizer Polizeikorps sind massiv überlastet. Überstunden sind die Folge, auch im Kanton Jura. Justizminister Charles Juillard.
Nous avons pas assez d'agents. Le travail fatigue beaucoup nos agents et nous devons trouver des solutions pour dégager du personnel, pour répartir mieux l'ensemble de ces tâches.
Um die Polizisten zu entlasten, wolle man bei den Spezialeinheiten sparen, sagt Chouillard. Die freien Mittel könnten etwa für mehr Polizeipatrouillen eingesetzt werden.
Si on met en commun ne serait-ce qu'une brigade canine, on va pas la doubler, hein? On va en retenir une qui pourra agir sur l'ensemble du territoire. Donc ça va nous dégager des moyens pour les remettre pour boucher ces trous qui sont effectivement existants dans le cadre de nos différents corps de police.
Die Leitung des Projektes hat Olivier Genia, Chef der Neuenburger Kriminalpolizei und neuer Polizeikommandant des Kantons Jura. Künftig könne es sein, dass eine Patrouille gemischt aus einem Neuenburger und einem Jurassier bestehe, sagt Genia. Die Bürgerinnen und Bürger müssten keine Angst haben, die Sicherheit sei garantiert.
Il faut pas avoir le sentiment d'abandonner, évidemment. Parce que les régions vont continuer d'exister. La police de proximité va rester présente.
Die Polizei bleibe bürgernah. Skeptischer ist da Max Hoffmann, Generalsekretär des Schweizerischen Polizistenverbandes. Er findet das Projekt zwar interessant, bezweifelt jedoch, dass damit das Grundproblem gelöst werde. Schweizweit fehlten nämlich 1500 Polizisten, sagt er.
Am Schluss geht die Rechnung trotzdem nicht auf, weil die Polizistinnen und Polizisten, die schieben zu viele Überstunden, sie sind überfordert, sie haben Unterbestände und mit einer Fusion kann man das nicht lösen.
Max Hoffmann zweifelt auch an der Umsetzung.
Ich erinnere da nur daran, dass in der Zentralschweiz die Idee einer einheitlichen Einsatzzentrale nicht gelungen ist und ich glaube, das sagt schon vieles aus.
Zuversichtlicher gibt sich Jean Studer, Justizminister des Kantons Neuenburg. Neuenburg und Jura arbeiteten schon eng zusammen.
Nous avons aujourd'hui déjà beaucoup de policiers jurassiens qui sont chez nous, beaucoup de policiers de Châteauroux qui habitent dans le Jura, donc il y a une immédiateté, une proximité qui devrait favoriser la réussite de cet exercice.
Viele Jurassier seien heute Polizisten in Neuenburg und viele Neuenburger Polizisten wohnten bereits im Kanton Jura. Unterstützung erhalten Neuenburg und Jura von der Eidgenössischen Justiz- und Polizeidirektorenkonferenz. Die hat erst gestern das Papier «Polizeiliche Lücken» verabschiedet. Darin wird den Kantonen empfohlen, noch enger zusammenzuarbeiten. Das Potenzial sei enorm, glaubt auch Jean Studer.
La sécurité est un des domaines de l'action publique où le potentiel de synergie et d'amélioration est parmi les plus considérables.
Die Sicherheit bietet viele Synergien. Im Hinterkopf dürften Studer und Chouillard auch finanzielle Einsparungen haben. Beide sind in ihren Kantonen auch Finanzminister. Geht es nach dem Willen der beiden Regierungen, werden die Polizeikorps der Kantone Neuenburg und Jura bis 2015 fusioniert haben. Allerdings müssen noch die Kantonsparlamente und die Bevölkerung überzeugt werden.
Patrick Mühlhauser. Sie hören Echo der Zeit und das sind die Stichworte der weiteren Themen. Roma in der EU, Schulden in Island, Frieden mit Jimmy Carter und Vivienne Westwood unplugged. Zwischen 10 und 12 Millionen Roma leben gemäß Schätzungen in Europa. Die meisten von ihnen sind arm, haben keinen Job, oft nicht einmal Strom oder frisches Wasser. Roma sterben durchschnittlich 10 Jahre früher als die übrigen Europäer. Zahllose Initiativen hätten den Roma schon helfen sollen, selten waren sie erfolgreich. Ungarn will deshalb während seiner halbjährigen EU-Präsidentschaft konkrete Maßnahmen vorantreiben. Zum heutigen Internationalen Tag der Roma ist in Budapest die sogenannte Roma-Strategie vorgestellt worden. Was da geplant ist und wo es heute hapert, Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann.
Eine Zigeunerkapelle spielt in einer Budapester Metrostation. Die Passanten gehen eilig vorbei. Nur selten wirft jemand eine Münze in den Geigenkasten der Musikanten. Doch immerhin verdienen sich diese 4 Roma ein paar Forint. Die meisten Menschen ihrer Volksgruppe haben überhaupt kein Einkommen und leben von der mageren Sozialhilfe und daher in größter Armut. Die Lage der Roma habe sich in den letzten 20 Jahren verschlechtert, stellt Zoltán Balogh fest. Er ist als Staatssekretär in der ungarischen Regierung neu zuständig für die Roma-Integration. Zu Zeiten der kommunistischen Diktatur sei es den Roma besser gegangen. Sie hätten Jobs und ein einigermaßen geregeltes Leben gehabt. Jetzt in der Demokratie vegetierten sie weit unter dem Existenzminimum dahin. Das sei doch eine Schande, so Balogh. Die seit Jahren bestehenden Programme und Projekte vieler internationaler Organisationen sowie die Roma-Konzepte der einzelnen Länder verfehlen ihre Wirkung. Zu viele Beteiligte mischen mit, zu oft wird Geld zweckentfremdet, zu wenig wird kontrolliert. Ungarn will deshalb eine gesamteuropäische Strategie vorantreiben, um echte Fortschritte zu erzielen. Roma sollen einen besseren Zugang zu Arbeitsmarkt, Bildung, Wohnraum und Gesundheitsversorgung bekommen. Und nun werden die EU-Kommission und die einzelnen Mitgliedstaaten auch in die Pflicht genommen. Die nationalen Regierungen müssen bis Ende Jahr konkrete Pläne zur besseren Roma-Integration vorlegen und die EU-Kommission soll die Umsetzung der Pläne genau überprüfen. Wie Livia Jaroka sagt, sie ist die einzige Roma-Abgeordnete im Europäischen Parlament. Ob die Kommission auch das Recht bekommen soll, die Länder zu sanktionieren, wenn sie die Vorgaben nicht einhalten, wäre noch diskutiert, sagt Jaroka. An Geld für Roma-Integrationsprojekte fehlt es nicht. 26 Milliarden Euro stehen in Brüssel dafür bereit. Nur ein Bruchteil davon wird abgerufen. Die Regierungen haben oft wenig Interesse an den Fördermitteln, weil sie zu viele Eigenleistungen beisteuern müssen. Außerdem ist das Bewerbungsverfahren zu kompliziert. Und vom wenigen Geld, das abgeholt wird, reicht wiederum nur ein kleiner Teil die Roma-Gemeinschaften, wie der ungarische Integrationsverantwortliche Zoltán Balog gegenüber Schweizer Radio DRS bestätigt.
Es sind sehr viele Gelder verschwendet worden, die nicht angekommen sind. Ich sage nicht, dass das alles geklaut worden ist, sondern das System ist so marode, wie man das Geld verteilt. Die Strukturen sind so unsicher, keine Monitoring findet statt. Man kann das überhaupt nicht kontrollieren, wo das ankommt.
Zu oft zweigten die Gemeinden Gelder für anderes ab. Es brauche deshalb gesetzliche Verpflichtungen, die dann von den Akteuren auch eingehalten werden müssten, fordert Balog. Eine Gemeinde müsse verpflichtet werden, die Wasserleitungen bis in die Roma-Siedlungen zu bauen. Öffentliche Arbeitgeber müssten verpflichtet werden, Roma einzustellen. Und damit die Integrationsmaßnahmen nachhaltige Wirkung erzielten, müssten die Roma unbedingt in die Prozesse eingebunden werden. Damit haben die Regierungen in Ungarn und anderen Ländern mit einer großen Roma-Population in der Tat große Schwierigkeiten. Sie wissen nicht, mit wem sie reden sollen. Auf Seiten der Roma fehlten die Ansprechpartner. Das sei ihr größtes Problem, meint auch die slowakische Integrationsbeauftragte Lucia Nicholson.
That's the main problem for me. We have over 250 organizations who...
In der Slowakei gäbe es zwar 250 Organisationen, die sich irgendwie mit Roma-Integration beschäftigten, aber keine sei wirklich für ganze Abläufe zuständig und übernehme Verantwortung. Außerdem verhindere das Clan-Denken die Akzeptanz von Führungspersonen über die eigene Gemeinde hinaus. Die europäische Roma-Parlamentarierin Livia Jaroka ist sich des Problems bewusst. Die Roma wollten aber teilnehmen, sagt sie. Es brauche darum einen Generationenwechsel bei den Roma-Führern.
This is time for change now. There needs to be Generation change inside of the Roma communities.
Roma-Integration ist eine langwierige und anstrengende Sache. Kurzfristige Erfolge sind nicht zu erwarten. Damit aber Fortschritte erkennbar werden, braucht es das Engagement beider Seiten, sowohl der Mehrheitsgesellschaft wie auch der Roma-Gemeinden.
Morgen Samstag stimmt das isländische Volk ein weiteres Mal ab über die umstrittene Schuldenrückzahlung an die Niederlande und Großbritannien. Umfragen lassen ein knappes Nein erwarten. Nach der schweren Wirtschaftskrise und dem Rückschlag wegen des Vulkanausbruchs vor einem Jahr rappelte sich der Inselstaat zwischen Amerika und Europa langsam wieder auf. Mehr noch, Island findet zum neuen Selbstbewusstsein. Aus Reykjavik die Reportage von Bruno Kaufmann.
Selten war Baulärm für die Bewohnerinnen und Bewohner der isländischen Hauptstadt Reykjavik so angenehm wie in diesem Frühjahr. Nach zwei Jahren der Erstarrung in der Krise wird in der rauchenden Bucht, so der Name der Hauptstadt auf Deutsch, wieder gehämmert, geschliffen und asphaltiert. Die Krise, so gibt sich diese Passantin überzeugt, ist vorbei.
Und schon, ja, noch gut mehr 50-50, schon Euro kommen mehr in den Strick.
Wir sind wieder auf den Beinen, jetzt müssen wir die Lehren aus den Fehlern der Vergangenheit ziehen, sagt die Frau, die an der Laugavegur im Herzen Reykjaviks ein kleines Schmuckgeschäft führt. Wo noch vor wenigen Monaten viele Schaufenster zugedeckt waren und Ladenlokale leer standen, herrscht jetzt wieder emsige Geschäftigkeit. Es ist aber nicht dasselbe Island, das sich aus der Asche des Eyjafjallajökull erhebt, sondern ein Land, das sich weitgehend neu ausrichten muss. Im Innen wie auch gegen Außen, wie der Ökonome Magnus Arni Skulason betont.
I'm more than bullish on the Icelandic economy. I think the Icelandic economy will do well. The work ethic of the Icelandic public is high.
Unsere Wirtschaft erholt sich jetzt sehr schnell, weil die Isländer bereit sind, hart zu arbeiten. Unsere Aussichten sind deshalb gut. Wir müssen aber schauen, dass sich der Finanzsektor disziplinierter verhält als früher, sagt Magnus Arni Skulason. Die wirtschaftlichen Grunddaten zeigen in Island wieder nach oben. Die Arbeitslosigkeit sinkt, die Inflation ist unter Kontrolle und die Staatsschulden sind massiv gesunken. Statt sich wie früher mit abenteuerlichen finanziellen Geschäften weltweit auf die Äste hinauszuwagen, setzen die Isländerinnen und Isländer jetzt wieder auf eigene Ressourcen und Werte. Dazu gehören neben der Fischerei und der Erdwärme auch das einheimische Handwerk und der Wille der Bevölkerung, das Land für eine bessere Zukunft vorzubereiten. Sehr zur Freude der bekannten isländischen Musikerin Björk Gudmundsdottir.
Og einn íslenskra náttúrulinda skulle vera í höndum íslenskra stjórnvalda. Þyrfti ekki að rannsaka markaðs þetta söluferli.
Wir müssen die Kontrolle über unseren Boden und unsere Ressourcen in der Verfassung verankern und damit für zukünftige Generationen sichern, sagte Björk Gudmundsdottir kurz vor der ersten Sitzung des neuen Verfassungsrates, der seine Arbeit am Donnerstag mit einem gemeinsamen Lied aufnahm.
Fram, fram, Altreia Vita, fram, fram, Eidemend of Jord.
25 Bürgerinnen und Bürger, die nicht einer politischen Partei oder einem Parlament angehören, sind vom isländischen Volk in diesen Verfassungsrat gewählt worden. Mit der klaren Aufgabe, die demokratischen Spielregeln des Landes neu zu schreiben, wie Ratsmitglied Torkel Helgason unterstreicht.
Die Aufgabe ist, die Verfassung von Island ganz zu revidieren. Wir leben eigentlich seit 1944 mit einer provisorischen Verfassung. Das ist die alte Verfassung, die der dänische König uns gegeben hat, bloß mit dem Wort Präsident statt König.
Auch außenpolitisch richtet sich Island neu aus. Statt wie bisher vor allem in Richtung Westen und die USA zu blicken, verhandelt der Inselstaat seit kurzem mit der Europäischen Union über einen Beitritt. Und als ob schon morgen ein Vulkanausbruch alle Bemühungen wieder zunichte machen könnte, legt Island bei seinen Reformen ein enormes Tempo an den Tag. So soll der Entwurf der neuen Verfassung zum Beispiel bereits Ende Juli vorliegen, was Torkel Helgason etwas bedauert, aber letztlich dem isländischen Naturell zuschreibt.
Also wir machen alles sehr schnell in Island, leider muss ich sagen.
Der Beitrag von Bruno Kaufmann. Menschenrechte, internationale Vermittlung und Wahlbeobachtungen. Auf diesen Feldern bewegt sich Jimmy Carter heute. Früher war er zwischen 1977 und 1981 Präsident der Vereinigten Staaten. Für seinen Einsatz wurde der Demokrat mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Peter Vögeli, unser USA-Korrespondent, hat Jimmy Carter in Atlanta, Georgia getroffen und mit ihm auch über den Nahen Osten und die Außenpolitik der Regierung Obama gesprochen.
Papa, wenn ich einmal groß bin, möchte ich ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten werden. Dieses Bonmot ist unmissverständlich auf Jimmy Carter gemünzt. Ja, es ist erst möglich, seit es Jimmy Carter gibt. Denn während seiner Amtszeit 1977 bis 1981 erschien Carter vielen als schwach und naiv. Doch seit er das Weiße Haus verlassen hat, gilt er als der berühmteste Ex-Präsident der USA, als Vorkämpfer für Demokratie und Menschenrechte, für einen Frieden im Nahen Osten und er zeigt mit seiner Carter-Stiftung einen bewundernswerten Einsatz gegen Krankheiten in Afrika. 2002 wurde er folgerichtig mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Und im Nachhinein gilt seine Präsidentschaft mit dem Friedensabkommen zwischen Ägypten und Israel in Camp David 1978 als wesentlich erfolgreicher, als es den Zeitgenossen schien. Ich treffe Jimmy Carter an einer Konferenz des Carter Centers über Religion und Frauen in Atlanta. Obwohl bereits 87 Jahre alt und etwas gebückt, ist er unverkennbar, wach und voller Leidenschaft für Menschenrechte, insbesondere die Rechte der Frauen. Carter spricht Klartext. Die schlimmste Menschenrechtsverletzung sei die Unterdrückung der Frauen.
I think the greatest human rights violation that persists in the world is a violation of women's rights.
Und, so ergänzt der tiefgläubige Carter, Religion und Traditionen seien die größte Gefahr für die Menschenrechte der Frauen.
Yes, it is. If Christian and Islamic leaders claim that women are unequal and inferior in the eyes of God or Allah, then that gives the secular society an excuse to abuse women when the abuse can derive to the men's own advantage.
Wenn christliche und islamische Religionsführer erklärten, Frauen seien in den Augen Gottes oder Allahs minderwertig, dann gebe dies den Gesellschaften eine Ausrede, Frauen zu missbrauchen. Carter als Gastgeber der Konferenz hört sich den ganzen Tag aufmerksam die Berichte beeindruckender Frauen aus Afrika, dem Nahen Osten und Tschetschenien an. Zum Beispiel die Geschichte einer Frau, die in Senegal als Beruf Klitorisbeschneidungen bei Mädchen vorgenommen hat, die ihren Beruf und ihr Einkommen aufgegeben hat und die religiösen Führer ganz alleine überzeugt hat, diese Praxis im Namen von Religion und Tradition aufzugeben. Jimmy Carter nimmt kein Blatt vor den Mund. Und was früher vielleicht naiv klang, beeindruckt heute, positiv oder negativ, durch seine Klarheit. Zum Beispiel, wenn es um die Politik Israels geht.
Well, Israel has made a mistake for the last 30 years by predicating their future on the occupation and confiscation and settlement of major parts of Palestine.
Israel habe seit 30 Jahren den Fehler gemacht, seine Politik in erster Linie auf Besetzung, Konfiskation und illegale Siedlungen zu stützen. Und faktisch wolle Israel nicht die international anerkannte Zwei-Staaten-Lösung, also Israel und einen Palästinenserstaat, sondern nur einen Staat zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer.
And this is aiming toward what I call a one-state solution. That is, there'll be just one government between the Jordan River and the Mediterranean Sea.
Das Carter Center hat drei der vier Wahlen in den Palästinensergebieten überwacht und insbesondere den Sieg der Hamas 2006 als Resultat fairer und freier Wahlen bezeichnet. Carter ist Experte für Wahlen im Nahen Osten, insbesondere auch, wenn radikale Organisationen wie Hamas beteiligt sind. Für die kommenden Wahlen im September in Ägypten hat er keine Angst, dass die radikale Moslembruderschaft eine Gefahr sein könnte, unter der Bedingung, dass die Wahlen frei und fair und unter internationaler Beobachtung stattfinden.
So I think if it's open and fair and free, and I would say from my own perspective, internationally monitored, then I think that the role of the Muslim Brotherhood in the future will be of no major concern to us.
Aber genau diese Bedingung sieht Carter nicht erfüllt. Er glaube, dass das ägyptische Militär erstens seine Regierung von seinen Gnaden einsetzen und zweitens die demokratische Bewegung im Wahlkampf unterdrücken wolle, was wiederum die Moslembruderschaft stärke. Als Beweis für die Berechtigung seiner Besorgnis erwähnt Carter, dass weder die Wahlen noch die Ausarbeitung einer neuen Verfassung in Ägypten unter internationaler Beobachtung standen und stehen werden, anders als zum Beispiel in Tunesien.
And the fact that the military leaders have not been willing to permit international observers to come in and monitor the electoral process, including the writing of a new constitution and the election in the future, does concern me very much.
Dazu komme, dass die USA und Israel eine berechenbare Figur des Militärs der alten Macht an der Spitze Ägyptens wünschten, kritisiert Carter.
And this is exacerbated by the fact that probably the United States and Israel also probably want to see a controllable military figure still in charge of Egypt's government.
Insgesamt aber gibt Jimmy Carter Präsident Obama gute Noten für seine Nahostpolitik. Es sei richtig, dass die USA nur eine beschränkte Rolle in Libyen spielten. Mehr könnten sich die USA wegen der Kriege in Irak und Afghanistan auch nicht leisten.
But I think he's been very proper in deciding to go into Libya in a very limited way. Certainly with the desire to turn over ultimate control to NATO. I think that's a proper approach.
Es sei auch richtig, dass Obama Land für Land, Fall für Fall die amerikanische Politik im Nahen Osten definiere, also Syrien, Libyen, Ägypten oder Bahrain gesondert beurteile.
I think that President Obama is right in judging each individual incident in the broadly defined Middle East on its own merits.
Das klingt etwas überraschend und sehr realpolitisch, gerade aus dem Mund des Idealisten Jimmy Carter. Denn auf diese Art wenden die USA in allen Ländern des Nahen Ostens einen anderen Standard für Demokratie an. In Bahrain beispielsweise ist die Demokratie für die USA nicht sehr wichtig, so scheint es.
Peter Vögeli traf Jimmy Carter. Nein, das Hochzeitskleid für Kate Middleton, die Braut von Prinz William, wird Vivienne Westwood nicht schneidern. Dafür ist die Modeschöpferin im Adelsstand dann doch zu extrem oder zu wählerisch. Kate habe dafür zu wenig Stil, lästerte sie öffentlich. Das Königshaus dürfte darüber nicht amused gewesen sein, aber sowas lässt die Punk-Designerin kalt. Über Mode hatte sie schon immer höchst eigenwillige Ansichten. Legendär ihre Antwort auf die Frage einer Journalistin, was denn einer Frau am besten stehe. «Bildung, meine Liebste», antwortete sie. «Bildung». Heute feiert Vivienne Westwood ihren 70. Geburtstag. Barbara Wesel von der ARD gratuliert.
Das war einer der größten Provokationserfolge der Sex Pistols auf der Höhe der Punkbewegung Ende der 70er Jahre. Und insofern auch indirekt die Hymne von Vivienne Westwood. Denn wenn ihr damaliger Lebensgefährte Malcolm McLaren sozusagen als Pate des Punk galt, dann war sie dessen Kostümbildnerin. Aus dem Streetwear der abgedrehten Kids, die zu den Mitgliedern der Sex Pistols wurden, zerrissene Jeans und mit Sicherheitsnadeln zusammengehaltene Fetzen-T-Shirts, schuf Westwood eine Anti-Mode, die sie zunächst mit McLaren in ihrem Shop Let It Rock in der Londoner Kings Road verkaufte. Und natürlich entwarf sie auch die Bühnenkostüme für die Pistols, die vor allem eins sollten, provozieren.
In those days, I was really interested in the idea of anarchy.
Damals war ich sehr an der Idee von Anarchie interessiert und ich machte dieses Hemd. Vorne und hinten Marx-Porträts, wie man sie in Chinatown kaufen konnte. Malcolm setzte dann noch das Hakenkreuz drauf und ich machte das Ganze so fetzenmäßig, wie etwas, das von Che Guevara hätte stammen können. Das war ja überhaupt die Idee des Punk.
I was definitely wake up, let's try and do something, let's confront the status quo.
Lasst uns aufstehen und was machen, lasst uns den Status quo angreifen. Und das ging natürlich gegen die verkrustete britische Gesellschaft mit ihren Vorschriften, ihrem Klassendünkel und Königshaus. Vor allem an dem konnten sich die Aufsässigen wunderbar abarbeiten. Vivienne Westwood trieb es noch Jahre später so weit, dass sie zur Ordensverleihung bei der Königin im Flatterrock ohne Höschen drunter erschien. Damals wurde sie für ihre Verdienste um die britische Mode ausgezeichnet und die Fotografen fielen reihenweise vor ihr auf die Knie aus naheliegendem Grund. Heute hat sie sich von der Anarchie an sich eher abgewandt und macht sich stattdessen Sorgen um die Umwelt.
I myself am very, very concerned about the environment. It's incredible, the threat we're under. And politics and culture and all kinds of things.
Und Politik und Kultur und alles Mögliche. Längst aber hat sie mit ihren Anti-Klamotten ein erfolgreiches weltweites Modelabel geschaffen, das mit den Kennzeichen des typisch Britischen spielt, mit Kronen, Schottenmuster, Nadelstreifen und natürlich der Exzentrizität an sich. Da gab es etwa einen Anzug auf einer Modenschau, dessen Träger gekrönt wurde von einer Art Schottenstoffturban mit einer Wachtel drin.
He had a swathe of tartan on his head with a grouse or a pheasant.
Oder war es doch ein Fasan? Ihre eigenen Kleider sind immer ein Statement. Selbst mit 70 trägt sie die Haare noch grellrot gefärbt und schreckt weder vor tiefen Ausschnitten zu viel Bein oder sonstigen Verstößen gegen die Regeln für die ältere Dame zurück. Um die Umwelt zu schützen, solle man lieber weniger Klamotten kaufen, so rät sie heute, dafür aber bessere, die lange halten. Und natürlich gibt sie Eigennutz zu, wenn sie so argumentiert, aber Westwood findet es einfach wichtig, der Welt ein kunstvoll komponiertes Bild von sich selbst zu zeigen.
You feel you are cutting a figure. Most people are conservative. I do not wish to conform in such an age of conformity.
Auch in dem Sinn, dass die meisten Leute konservativ sind und ich möchte mich nicht anpassen in so einem Zeitalter der Anpassung. Als sie vor kurzem einen Westwood-Laden in Los Angeles eröffnete, ging ihr Bild durch die internationale Presse, wie sie davor stand, in tief ausgeschnittenem Fähnchen, mit der bekannten Mähne und knallrot verschmiertem Lippenstift auf den Zähnen. Wahrscheinlich macht sie das ja immer mit Absicht.
Zum 70. Geburtstag von Vivienne Westwood. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Jan Grübler, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.